mit unserem Thema, die Ich Bin, Worte Jesu, versuchen wir uns in so einer Art Doppelstruktur. Wir haben gesagt, wir wollen einmal eine Predigt haben zu so einem Ich Bin-Wort, eher allgemein, grundlegend, und dann ein bisschen später nochmal nachsetzen mit einer zweiten Predigt, drüber nachdenken, an einem zweiten Sonntag drüber nachdenken, was dieses Ich Bin-Wort jetzt für uns als Gemeinde heißt. Ich bin der Weg aus Johannes 14, Vers 6. Da haben wir vor 2 Wochen mit Andreas Klotz drüber nachgedacht. Und die von euch, die da waren, die erinnern sich vielleicht noch, dass die Gemeinde, die ersten Christen, dass die bezeichnet wurden als die Leute von dem Weg oder auf dem Weg. Das lesen wir zum Beispiel in den Berichten von Lukas über das, was in Ephesus passiert. Die auf dem Weg, von denen ist da die Rede. Ich bin der Weg. Was heißt das für uns als Christen? Was heißt das für Menschen zum Beispiel, die ja nicht persönlich mit Jesus unterwegs waren? Und an der Stelle setzt im Grunde unsere Geschichte ein, die wir ja heute schon gelesen haben. Das, was uns Markus berichtet in seinem 9. Kapitel. Jesus ist mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs, auf dem Weg. Ich habe den anderen gebeten, das Bild nochmal hier hinzuzaubern. Ich weiß nicht, ob das Galiläa ist, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Hinten sehe ich engagiertes Kopfschütteln. Aber vielleicht hat das ja so ein bisschen da auch so ausgesehen. Ne? Zumindest der Vorteil ist, der Weg, der hier ist, noch nicht asphaltiert. Jesus ist, lesen wir hier am Anfang dieses Berichtes, Jesus ist mit seinen Jüngern inkognito unterwegs. Er möchte mit ihnen alleine unterwegs sein. Er legt Wert darauf, dass sich das nicht rumspricht, dass sich diesmal kein Volksauflauf bildet, sondern dass er Zeit hat, mit seinen Jüngern zu reden. Denn, da steht hier, er will ihnen noch viel erklären. Und das passt wieder in die Zeit rein, in die kirchengeschichtliche Zeit, in der wir gerade sind, in das rein, was wir gerade eben gehört haben. Es ist ja so kurz vor Passion. Jesus ist unterwegs in grober Richtung auf Jerusalem. Und wir wissen, was dort passieren wird. Jesus wird von den Führern seines Volkes abgelehnt, er wird verurteilt, er wird gekreuzigt und begraben und 3 Tage später steht er von den Toten auf. Das hat er den Jüngern schon gesagt, das hat er ihnen schon erklärt, aber das geht irgendwie nicht in den Kopf dieser Jünger hinein. Das Bild von dem, die Vorstellung von dem, was diese Jünger denken, was mit ihnen passiert, wenn sie mit Jesus jetzt unterwegs sind, ist einfach eine komplett andere. Und Jesus erklärt es ihnen immer wieder. Und jetzt sind sie also unterwegs. Ihr kennt das vielleicht, wenn man spazieren geht, wenn man wandert, kann man super schön miteinander reden, so ganz entspannt. Oder man hat einfach hinterher nur den Kopf frei, ist ein bisschen, hat viel Sauerstoff bekommen und kann dann gut miteinander reden. Also Jesus ist hier mit seinen Jüngern unterwegs und dann erreichen sie Kapernaum. Und dann macht er so einen kleinen Rückblick, so eine kleine Reflexion. Und er sagt, Freunde, worüber habt ihr euch eigentlich unterwegs unterhalten? Und dann kommt raus, nicht weil die Jünger das bekennen, sondern weil Jesus es weiß, wes Geistes Kinder diese Männer sind. Sie sind typische Leute ihrer Zeit. Jesus ist mit ihnen unterwegs, er ist mit ihnen auf dem Weg. Der Jesus, der bald am Kreuz sterben wird, ist mit ihnen auf dem Weg. Und die Jünger, die unterhalten sich über die Frage, wer denn von ihnen der Beste, der Schönste, der Größte ist. Wer ist von uns der Wichtigste? Das war ihr Gesprächsthema. Wer ist Jünger Nummer 1, 2, 3 und 4? Und dann kommt vielleicht noch eine 12. Das ist dann der, weiß ich auch nicht, der allerletzte von den Jüngern. Wer ist denn von uns der Wichtigste? Auf- und Abwärtsvergleiche nennt man das. So eine typisch menschliche Geschichte. Wir sind Leute, die ihren Wert taktieren im Vergleich zu anderen. Und dann haben wir so unsere Maßstäbe, mit denen wir uns so messen. Also, wer von uns ist denn der Wichtigste im Job zum Beispiel? Wer von uns ist denn der Klügste? Wer von uns ist denn der Sportlichste und Fitteste? Wer von uns ist der Schönste? Wer von uns hat die erfolgreichsten Kinder? Wer von uns hat das schönste Haus, das größte Auto, die deutlichste Aussprache, ganz egal. Auf- und Abwärtsvergleiche. Die sind total normal im Leben. So taxieren Menschen ihren Wert, so taxieren wir unseren Wert. Und das machen die Jünger hier auch. Und vielleicht ist es sogar so, dass sie ihre frommen Aktivitäten dazu zählen und mal so ihren Wert taxieren an dem, was sie denn so für Jesus geleistet haben. Ich habe ein 4-Meter-Boot verlassen. Bei mir hing an dem Boot auch noch ein großer Schuppen dran. Ich hätte eine Karriere als Steuereintreiber gemacht. Mein Konto ist jetzt leer, wegen Jesus. Wer von uns hat denn hier das meiste gegeben, reingebuttert in die Sache von Jesus? Und wer von uns ist jetzt hier eigentlich der Frommste, der Hingebungsvollste? Wer hat am meisten Recht? Wer ist der wichtigste Fromme an der Seite von Jesus? Die Jünger teilen diese ersten Nachfolger, diese ersten Menschen, die hier mit Jesus unterwegs sind, die teilen ein Missverständnis, was unter uns auch weit verbreitet ist, unter unseren Zeitgenossen und auch unter uns. Nämlich die Vorstellung davon, dass wir mit unserem Leben auf so eine Art aufsteigenden Bahn sind. Wir fangen an, so als kleine Nützlinge, und werden immer besser. Und das Leben wird immer schöner. Und es geht immer bergauf. Wir werden immer schöner, klüger, sportlicher, wichtiger, erfolgreicher. So stellen wir uns das Leben vor. So eine gerade Linie nach oben. Und wehe, dieses Leben kriegt eine Kurve. Das ist nicht eingeplant. Ne? Zu unserem Verständnis von Leben, von Christsein, von Menschsein gehört, es geht immer weiter. Nach oben, dem Ziel zu. Es wird besser. Und Jesus ist mit seiner Truppe hier unterwegs und versucht ihnen zu erklären, dass das ein echtes Missverständnis ist. Dass das, was sie mit ihm erleben werden, nicht diese Sache ist, ne, dieser steile Weg nach oben, sondern dass da, wenn sie in Jerusalem sind, ein ziemlicher Knick kommt und es erstmal ziemlich steil nach unten geht. Für Jesus bis ans Kreuz, für die Jünger in eine Situation der Verfolgung hinein. Da stoßen zwei Vorstellungen von Leben aufeinander. Da stoßen zwei Vorstellungen von dem, was Zukunft heißt, aufeinander. Da stoßen zwei Vorstellungen von dem, wozu Menschen da sind, aufeinander. Und Jesus nimmt sich Zeit, um mit seinen Jüngern unterwegs zu sein und ihnen das zu erklären und sich vorzubereiten auf die Zeit, wo er nicht mehr da ist. Und jetzt dachte ich, das kann ich ja super schön auf mich selber anwenden, für mich überlegen. Was heißt das denn für mich? Was heißt das für uns, wenn wir mit Jesus auf dem Weg sind? Und ich glaube, es dämmert uns ziemlich schnell, wenn wir so die Vorstellung haben, okay, mit Jesus, da wird mein Leben immer besser, schneller, schöner. Ich werde immer wichtiger, größer, besser. Und Jesus ist der Garant dafür, der, den ich noch habe, der dafür sorgt, dass das so ist. Da kriegen wir, glaube ich, schnell, wenn wir so einen Text hier lesen, ein schlechtes Gefühl, müssen uns überdenken. Ich muss mich überdenken und mir sagen, nee, dafür lässt sich Jesus nicht einsetzen. Er ist nicht der Garant für meine Karriere. Mit Jesus unterwegs sein, mit Jesus auf dem Weg sein, heißt nicht, dass mein Leben nach meinen Vorstellungen läuft, immer besser gelingt, immer schöner wird, immer größer wird und problemfrei bleibt. Dafür steht Jesus nicht. Dafür ist er nicht in mein Leben gekommen. In der Wissenschaft spricht man von einem Paradigma, von einem Denkgebäude, von einem Denkrahmen, der sozusagen alles bestimmt. Und die erste Frage, die sich aus unserem Text hier ergibt, ist, was ist denn eigentlich unser Paradigma, unser Denkrahmen, unser Denkgebäude? Ist es das, wo wir gerade darüber gesprochen haben? Oder ist es das, was Jesus versucht, seinen Jüngern zu erklären, was er ihnen sagt, was er selber lebt, nämlich das Leben durch Leiden geht, durch Niederlage geht, durch Verlust geht und dass er mit seiner Auferstehung dafür steht, dass wir in solchen schweren Situationen nicht allein sind. Unser Leben, das ist das Paradigma, das Jesus seinen Jüngern versucht zu vermitteln. Unser Leben erfüllt sich nicht auf dieser Erde. Wir sind hier nie allein, das ist das, was er ihnen zusagt. Er wird immer an unserer Seite sein. Aber das heißt nicht, dass es mit unserem Leben immer bergauf geht, sondern das heißt, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, an dem Tag unserer größten Niederlage, an dem Tag unseres Todes auf uns wartet und derjenige ist, der unser Leben dann erfüllt, dann ganz in seine Hand nimmt und uns dann in seine Gegenwart holt. Und solange wir mit Jesus unterwegs sind, und das ist das Zweite, was Jesus seinen Jüngern hier versucht zu vermitteln, solange wir mit Jesus unterwegs sind, geht es darum, dass wir nicht unsere Bedürfnisse im Blick behalten, dass wir nicht auf uns fixiert leben, sondern dass wir auf das schauen, was Jesus durch uns dem anderen geben will. Diese dieser Wettbewerb, wer von uns ist denn hier der Beste, der ist absolut egozentrisch. Ihr kennt vielleicht diesen Satz, wenn jeder an sich selbst denkt, ist für alle gesorgt. Irgendwie könnte das ja stimmen, ne? Aber nicht jeder von uns hat dieselben Möglichkeiten, für sich zu sorgen. Und weil uns allen was fehlt, weil der eine darin gut ist und der andere darin gut, funktionieren wir als Christen nur richtig und nur wirklich, wenn wir aufeinander schauen und wenn wir uns füreinander einsetzen und wenn wir füreinander sorgen. Wenn wir uns nicht selber beleuchten, wenn unsere Gedanken sich nicht um uns drehen, sondern wenn wir uns drehen um das, was für den anderen wichtig ist, was von dem, was Jesus mir gegeben hat, für den anderen nützlich sein kann. Wer von euch schon mal bei uns zu Hause war, der kennt unseren Wintergarten. Wir haben so einen schönen, zwei Seiten Glas Wintergarten nach außen, wo man schön über die Stadt und den Wald gucken kann. Da habe ich mich heute Morgen hingesetzt und habe draußen im aufgehenden Sonnenlicht die Kirche gesehen und ein Dorf gesehen. Und dann habe ich drinnen das Licht angemacht, dann konnte ich mich gut sehen, aber draußen nichts mehr. Ich war beleuchtet, draußen war dunkel. Und dann habe ich gedacht, weil ich saß ja noch so ein bisschen an meiner Predigt, genauso ist das. Wenn ich mich beleuchte, wenn ich auf mich gucke, wenn ich die ganze Zeit mich im Blick habe, dann sehe ich nicht mehr, was so um mich herum passiert. Dann habe ich den anderen nicht mehr im Blick. Und Jesus versucht seinen Jüngern zu sagen, Leute, ihr seid dafür da, um mit dem, was ich euch gegeben habe, den anderen groß zu machen, für ihn zu sorgen, Dinge zu tun, die nicht spektakulär sind, aber die der andere braucht. Und das sagt er ihnen einmal mit einem kernigen Satz, mit einer kernigen Aussage und dann zeigt er es ihnen mit einem Beispiel. Jesus sagt, das lesen wir hier in diesem Text, wenn jemand will der Erste sein, der soll der Letzte sein von allen und aller Diener. Wenn du der Erste sein willst, wenn ich der Erste sein will in der Gemeinschaft der Christen, dann heißt das, ich mache mich auf, ich gucke, was braucht der andere, was habe ich und womit kann ich die anderen reich machen. Das ist christliche Gemeinschaft. Das ist der Weg, auf den Jesus uns mitnehmen will. Und dann macht Jesus das noch ganz praktisch, zeigt ihnen, was er meint, indem er ein Kind in die Mitte holt. Und Kinder waren damals nicht so besonders verhätschelt, sondern die waren eher, nicht so wichtig. Die gab es halt auch. Und wenn sie groß wurden, wenn sie das schafften, dann waren sie wichtig. Aber als Kinder waren sie das halt nicht. Und Jesus wendet sich diesem Kind zu und herzt dieses Kind und rückt dieses Kind und sagt seinen Jüngern, an der Stelle, wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. In meinem Namen haben die Jünger, in dem Namen von Jesus, haben die Jünger Dämonen ausgetrieben. Sie haben Kranke geheilt. Sie haben die Herrschaft Gottes ausgerufen. In dem Namen von Jesus haben sie Großes getan. Jesus sagt, das Größte, was ihr in meinem Namen tun könnt, ist ein Kind zu herzen. Ist einen Altenbesuch zu machen, ist ein Klo zu putzen, ist Sonntagsschulearbeit zu machen. Das Größte im Namen von Jesus sind die Dinge, die wir tun, wo wir die Bedürfnisse anderer in unserer Gemeinde und darüber hinaus befriedigen. Das, sagt Jesus, ist in meinem Namen. In meinem Namen heißt stellvertretend für Jesus. Wenn ich etwas im Namen der Deutschen Bahn tue, dann tue ich das halt für diesen Konzern, ne, der dauernd das Problem hat, dass seine Züge zu spät kommen. Wenn ich was im Namen von Jesus tue, dann tue ich das stellvertretend für Jesus. Jesus sagt, das Größte, was du in meinem Namen tun kannst, ist dem anderen, der neben dir steht, zu dienen, zu gucken, dass du seine Bedürfnisse befriedigst. Und dann hängt er eine wirklich, wir würden heute sagen, fette Belohnung hinten dran. Und er sagt, wenn du das tust, dann wirst du mich erleben, dann werde ich zu dir kommen. Du hast Gemeinschaft mit mir. Und wenn du Gemeinschaft mit mir hast, dann hast du Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott, mit dem Vater im Himmel. Jesus sagt, wenn du das Klo putzt, wenn du dich um die Kinder kümmerst, wenn du einen Altenbesuch machst, wenn du aufräumst, wenn du die einfachen Dinge tust, die getan werden müssen, um die Bedürfnisse anderer zu erfüllen, dann werde ich zu dir kommen, dann wirst du mich erleben. Wenn du das für mich tust, wirst du mich erleben und du wirst den allmächtigen Gott in deinem Leben erfahren. Als wir eben dieses Oceans-Lied sangen, da steckte so die eine Zeile drin, dass wir Gott im Mystery, im Mysterium erfahren. Vielleicht hat der Liederdichter das ja auch so ein bisschen anders gemeint. Ne? Aber was Jesus hier sagt, ist nicht, dass wir Gott im Mysterium erfahren. Und er sagt an der Stelle nicht mehr, dass wir Gott erfahren, wenn wir auf die Predigt hören und wenn wir die Bibel lesen. Das tun wir sehr wohl auch. An der Stelle sagt Jesus, ihr erfahrt mich, ihr begegnet mir, wenn ihr dient, wenn ihr ganz einfache Dinge für mich tut. Das ist der Punkt, an dem ihr mir begegnet, an dem ihr mich findet. Es geht um den Paradigmenwechsel. Es geht darum, dass wir einen anderen Blick auf unser Leben und auf das bekommen, was unsere Zukunft ist. Unser Leben heißt nicht, dass es immer steil aufgeht. Euer Leben, sagt Jesus seinen Jüngern, heißt nicht, dass es immer steil bergauf geht. Aber es heißt, ich bin an eurer Seite. Ich habe für euch gelebt, ich habe für euch gedient. Ich habe das vorgelebt, was er dann von ihnen fordert. Ich habe mich erniedrigt, um immer an eurer Seite zu sein, euch zu tragen, eure Schuld zu vergeben und euch nie alleine zu lassen. Paradigmenwechsel. Wir sind verbunden mit Jesus, auch wenn unser Leben sich nicht immer bis hinten gegen erfüllt. Und der zweite Punkt, Christsein heißt, mit Jesus unterwegs sein heißt, dem anderen zu dienen. Das, was Jesus mir in die Hand gegeben hat, mit anderen zu teilen. Und das ist keine fromme Leistung, sondern eine Selbstverständlichkeit, weil dafür hat Jesus es mir gegeben. Und das Dritte, das, was Jesus uns zusagt, ist, wenn wir das tun, dann werden wir ihn und seine Gegenwart in unserem Leben erfahren. Dann werden wir erleben, dass er an unserer Seite ist. Ich weiß, ich kann das, ne? Also mir fallen schon so ein paar Sachen ein, wenn ich überlege, wie könnte ich einen anderen reich machen, wie könnte ich einem anderen etwas von dem abgeben, was ich habe, von meinem Geld, von meiner Zeit, von meinen Ideen, von was auch immer. Richtig schön wäre es, dachte ich, wenn wir auffallen als Gemeinschaft von Christen, die so miteinander unterwegs sind. Das würde einen richtigen Unterschied machen. Wenn unter uns nicht das Gespräch über die Größe und Wichtigkeit und Bedeutung und Schönheit und Klugheit das Thema ist, sondern die Frage, Mann, wem können wir denn noch unter uns was mitgeben, abgeben, wie können wir was teilen? Schön wäre, wenn wir auffallen würden als Menschen, die eben so miteinander leben, wie Jesus für uns gelebt hat. Und schön wäre, wenn mir das gelingt, dass sich mein Denken so ändert, dass ich weiß, ich bin ein von Jesus beschenkter Mensch, mich nicht selbst beleuchten und begucken muss, sondern auf das schauen kann, mich mit dem gedanklich beschäftigen kann, was der andere braucht. Ich glaube, in dem Sinne passt dann auch gleich unser Abendmahl dazu. Dieses Abendmahl war ja eine Gelegenheit, wo Jesus den Jüngern sagte, guck mal, so diene ich euch. Ich gebe mein Leben für euch. Ich gebe euch jetzt Brot und Wein. Ich bediene euch. Aber ich bediene euch vor allen Dingen mit meinem Leben. Und vielleicht können wir das Abendmahl dann gleich auch in diesem Verständnis, mit diesem Blick feiern. Wir sind von Jesus beschenkte Menschen und das, was Jesus in unsere Hand gibt, das können wir jetzt anderen weitergeben. Amen.